Ja, moin Pam.
Guten Morgen, Philipp. Nun bin ich ganz besonders gespannt heute Morgen, muss ich sagen.
Ja, der Witz ist, wir drehen die Rollen um. Gut, also was heißt, wir drehen die Rollen um? Ich weiß, glaube ich, auch mittlerweile ein bisschen, worüber ich spreche, wenn ich über das Enneagramm rede. Aber heute bist du diejenige, die nichts bis sehr wenig weiß.
Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, vor einem Podcast so wenig über das Thema zu wissen.
Ja, ich vermute ehrlich gesagt, du bist da nicht die Einzige, die uns jetzt zuhören wird, weil das ist schon eine ein bisschen Nischenwelt, in die ich da mich sehr reinbegebe, nämlich die künstliche Intelligenz. Was sich verändert hat, warum ist das Thema gerade in aller Munde? Ja, worum geht's überhaupt und warum ist das ein Thema jetzt aktuell in den Medien? Oder irgendwie hat man ja vielleicht mal das gehört, das Wort immer größer wird und so komische Ausdrücke wie ChatGPT und solche Dinge.
Oh, ChatGPT, bis ich diese Buchstabenreihe alleine immer richtig die richtige Reihenfolge sage. Ja, das, ja. Das ist mal ein bisschen Hit und Miss. Mal klappt es nicht.
Ja, und damit wir da richtig einsteigen können, Pam, habe ich eine unglaubliche Errungenschaft hingekriegt, die du dir gleich mal angucken kannst. Du weißt noch von nichts.
Nee, jetzt bin ich gespannt.
Ich habe Donald Trump als Interviewer bekommen, um mit ihm über das Enneagramm zu reden.
Okay.
Also er hat mich telefonisch angerufen und dann habe ich mit Donald Trump über das Enneagramm gesprochen. Er hat das irgendwann abgebrochen, 3 Minuten geht das Video. Du kannst es ja mal kurz angucken. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
Jetzt bin ich aber auch gespannt.
We have a very exciting opportunity to talk to someone about the Enneagram, and it is Donald J. Trump. Hello, Mr. Trump.
Call me Donald.
Okay, Donald. We're glad you took the time to talk to us about the Enneagram.
I heard you're the best podcast about the Enneagram. I always like talking to the best.
So you heard about us all the way in the U.S.?
Yes, I have a German friend, very good friend, maybe even best friend. And he said, Pamela is super experienced, over 30 years, one of the best Enneagram teachers.
Well, as I know her, I'm not sure if she would agree completely with that statement because she always seems a bit humble when it comes to this, to talk about being the best at something. But I'm glad you heard about it. So do you use the Enneagram in your own life?
I actually don't like the Enneagram too much. Some people do, I guess, but for me, I don't think I need it.
Okay.
I already achieved so much. I have a strong personality. Some even say one of the greatest personalities.
Okay.
So I don't need the Enneagram, but I'm still happy to talk about it.
Okay. Well, thank you for that answer. So you know about the Enneagram a bit. You are not really using it, but do you know at least which type you are?
A lot of people say I'm an 8, but I'm not so sure. I can see myself in most types, but I think type 3, achiever. It's already in the name. They say threes are winners, and that's what everyone says about me. But they also say threes are liars. And that's not me. I don't lie. I never lied in my entire life. So maybe I'm not a three, and the 8 fits, too. And they are not liars.
Okay, well, I wouldn't completely agree. There are, of course, 8s that lie. I mean, Alex Jones is a liar. He's an 8. I mean, 8s can lie. So,
oh, don't get me started on him. He was a good man. But now I'm not so sure anymore. I mean, did you see his lawsuit? Did you see how he lost? I would never lose like that. They want to sue me. They already did. Many times. They go after me like no other president in the history of the entire United States. Without any evidence, no evidence at all.
Well, first of all, I would agree to bring it back to the topic. I would agree that you're 3. I'm a 3 as well. And it caused me a lot of headaches when I found out that you're 3 too.
Why headaches? You should embrace it. Just become a billionaire like me one day. No one can do it like 3s.
Well, that's exactly the stereotype of the 3 that I actually try to avoid.
It's not a stereotype when it's true. The ones that are smart, the ones that know. You look at Kanye West, you look at Oprah, they're all billionaires. You know, I'm not so sure anymore if you're the best podcast. So, Philip, thank you very much. I appreciate it.
Well, he's gone.
Ja, Pam.
Ja.
Donald Trump im Interview zum Enneagramm. Was hältst du davon?
Ja.
Erste Reaktion.
Ja, gut. Erste Reaktion, wie du siehst, ich bekomme das Lachen nicht aus dem Gesicht. Mhm. Ich bin aber auch so tief fasziniert. Natürlich denke ich, mein Gott, wie hast du das hinbekommen? Unglaublich. Kann es das geben? Das ist so genau seine Stimme und auch sein Vokabular, seine Ausdrucksweise, seine Betonung. Kann es so genau sich wie Donald Trump anhören? Also ich habe viele Sachen im Internet gehört, wo ich sofort weiß, das ist fake. Und das erkennt man schon an die Art, wie es wiedergegeben wird. Hm. Aber hier, muss ich sagen, bin ich tief beeindruckt. Und natürlich laute Fragezeichen. Und ich habe auch eine Körperreaktion. Wie das so bei mir immer ist, es gibt eine Körperreaktion. Und die verarbeite ich noch ein bisschen. Ich bin noch nicht ganz sicher, was diese Körperreaktion mir sagt.
Mhm. Okay.
Es hat auf jeden Fall ein sehr großes Ausrufungszeichen. Und es ruft Sherlock Holmes auf die Zähne. Das merke ich.
Mhm. Dieses Gefühl. Sag mal, was... Nicht jeder hat alle Podcasts von uns gehört und weiß, was du mit Sherlock Holmes meinst.
Also der große Ausrufungszeichen ist das, was ich ziemlich am Anfang nach meiner Zertifizierung mit dem Enneagramm innerlich hatte und spürte. Und das hat mich so angetrieben, all diese, ich sag mal, Forschung, Untersuchung, beobachten, wiederholen, aufschreiben, wiederholen. Also diese Art, ich habe mich versucht, so wissenschaftlich wie möglich ranzumachen. Was ist es genau, was das Enneagramm beschreibt? Weil ich hatte das Gefühl damals, wir beschreiben alle Verhalten, Verhalten, Verhalten. Das ist es aber definitiv nicht. Und was ist es dann, was wirklich diesen Unterschied ausmacht in uns mit dem Enneagramm-Stil? So, damals war es. Und dieses Gefühl, das habe ich im Körper gerade. Es ist ein Ausrufungszeichen. Es sagt mir, da gibt es aber jetzt was zu tun. Da gibt's aber jetzt was zu tun und es entfaltet sich richtig. Ich merke, wie es in mir entfaltet. Also es fängt an zu wirken sozusagen. Und
was zu tun heißt für dich zu tun oder für die Welt?
Da bin
oder?
Ich mit meinen drei Bereichen immer unterwegs, aber jetzt ganz bestimmt für mich mit dir, mit anderen, mit denen wir zusammenarbeiten. Mit dem wir zusammen unterwegs sind, wenn wir uns unterhalten, wenn ich dir etwas sage, ich muss in Zukunft wissen, sage ich dir etwas, was eine geprüfte Realität ist, oder sage ich dir etwas, weil ich es einmal gelesen, gehört habe, dann wäre das für mich ab heute, ich glaube, es war es vorher auch, ich glaube, mit dem Ukraine-Krieg fing ich an, noch viel akribischer bei viel mehr Themen zu werden. Aber ganz sicher ist, wir müssen unterwegs sein und wissen, nur weil wir etwas hören, lesen, Video sehen, auch wenn es plausibel ist, fühlt sich logisch und stimmig an. Ist es eine geprüfte Realität oder ist es eine ungeprüfte Realität? Das müssen wir differenzieren, präzisieren, das müssen wir wissen. So, das war zwischen uns, zwischen Menschen. Mhm. Und dann geht es auf eine systemische Ebene. Also wenn du dann in die Politik und in Organisationen und in Datenverarbeitung, Protection und so weiter, wenn du anfängst, in diese Systeme hineinzugehen, wo die überall in der Welt wirken, dann wird das eine sehr, sehr große Aufgabe. So fühlt sich das für mich an. Es geht darum, dass wir verstehen, es ist ein bisschen wie vielleicht damals die Dampfmaschine. Wir wussten, dass es was bewirken kann, aber wir wussten nicht, was es alles mit einem Rattenschwanz nach sich ziehen würde, im Sinne von für die Gesellschaft. Das war eine von den größten gesellschaftverändernden Innovationen. Und diese Achtsamkeit, diese Ausrufungszeichen, die finde ich jetzt ganz wichtig, ist ganz zentral in dieser Erfahrung, die ich gerade mache.
Ja, ich finde, da sind ein paar Themen, die du angesprochen hast, die ich auch gerne aufgreifen würde. Und für die Struktur so ein bisschen der Folge. Also wir werden so ein bisschen erstmal auch einen Überblick geben, was bedeutet es auch wirklich ein Mensch zu sein? Weil ich finde, künstliche Intelligenz zeigt uns eigentlich auch, was die künstliche Intelligenz nicht kann und zeigt uns immer mehr, was wir Menschen stattdessen können. Und dann auch
Gott sei Dank.
Und dann auch so ein bisschen, welche Sorgen mache ich mir tatsächlich inhaltlich zu verschiedenen Themen, die künstliche Intelligenz für uns bedeutet. Und dann einfach noch dieser Punkt, was, warum wir einfach als Menschen eine bestimmte Art und Weise haben, wie wir mit dieser künstlichen Intelligenz auch umgehen sollten. Weil eins, das würde ich auf jeden Fall prophezeien, es wird nicht mehr weggehen. Künstliche Intelligenz ist da, so wie auch das Smartphone jetzt zu uns gehört und irgendwelche Social Media, für manche Menschen nicht. Man kann sich dem natürlich entziehen. Aber grundsätzlich die digitale Welt, Internet, WLAN, so wird künstliche Intelligenz für uns alle irgendwann werden. Aber ich würde gerne zu zwei Punkten zurückkommen, die auf jeden Fall auch inhaltlich zu dem treffen, was du gesagt hast. Was ich da echt auf jeden Fall aufgreifen will, ist, das ist so ein bisschen durchgeklungen bei allem, was du gesagt hast. Einmal dieses geprüft, ungeprüft, dazu will ich was sagen. Und dann dieses Systemische, was bedeutet das für die Welt, für unsere Finanzsysteme, für was auch immer, wenn plötzlich, für unsere Politik, für unsere Gesellschaft. Weil das, was ich jetzt beispielhaft hier gemacht habe, also dieses Interview mit Donald Trump, ich meine, was habe ich da eigentlich getan? Es war mit Software, die quasi umsonst ist. Ich habe $1 bezahlt für einen Monat bei einem Software, die heißt 11 Labs. Und was du da machst, also 11labs.ai, und was du da einfach machst, du nimmst einen 5-minütigen Schnipsel, Audioschnipsel von Donald Trump. Ich habe einfach auf YouTube mir irgendeine Audiodatei von ihm runtergeladen von der Pressekonferenz. Die habe ich hochgeladen. Und dann bin ich auf sogenannte Voice Cloning, also das Klonen einer Stimme gegangen. Und plötzlich hatte ich diese Stimme von Donald Trump einfach als fertiges Modul. Und ich habe dann Text eingegeben. Das heißt, das Interview habe ich einfach vorher mir ausgedacht über mal Fragen, Antwort. Also es ist alles geskriptet gewesen. Und dann habe ich einfach seine Antworten per Text runtergeschrieben und rauskam. Ziemlich ungefähr das, was man gehört hat. Ich musste es dann nur zusammenschneiden, musste meine Reaktion irgendwie aufnehmen und plötzlich hatte ich dieses gefakte Video.
Also und das möchte ich jetzt wiederholen, damit ich es gut verstanden habe. Du hast eine Software. Du lädst eine Datei von Donald Trump runter, dass diese Software seine Stimme hat.
Also da rein, ja, genau.
Ja, mhm. Und dann kannst du schreiben, einfach Worte schreiben. Er antwortet so, er antwortet so. Und dieses Softwareprogramm gibt dir genau diese Worte mit Donald Trumps Stimme, die du dann einfach einbauen kannst, eben was wir eben gehört haben.
Also zum Beispiel dieses, was er sagt, sowas wie dieses Übertriebene, dieses Everybody says I'm a winner or I have the greatest personality, I don't need the Enneagram. Ja. Das habe ich einfach, das ist Text, den habe ich geschrieben.
Ja.
Und dann habe ich auf Generate, also generieren von seiner Stimme geklickt und dann hat er diesen Text einfach runtergelesen.
Ja,
und du kriegst, je nachdem, was du da für Einstellungen machst, kriegst du auch unterschiedliche Stimmungen. Also manchmal sagt das leiser, manchmal sagt das super in Rage so ungefähr. Das kann dieses auch, er kann unterschiedliche Tonalitäten auch ausgeben und dann nimmst du das, was für dich am besten passt.
Also dieses Programm kann dir auch vormachen, dass jemand wütend ist, wo du eigentlich nicht wütend sind, nur durch die Tonalität in der Stimme.
Genau, also der gleiche Satz, ich habe den teilweise 3-4 Mal generieren lassen, der gleiche Satz war dann entweder ruhiger oder anders betont oder eine Betonung auf ein anderes Wort gelegt. Also es ist ganz unterschiedlich. Und ich habe dann so eine Best-Version, die mir am besten gefällt, rausgeschnitten.
Jetzt machst du mir wirklich Sorgen, weil das heißt, Tonalität ist ein Ausdruck von Stimme, ist ein Ausdruck von Gefühl.
Ja.
Jetzt sagst du mir, dass diese Software im Grunde die Wahrheit von diesem zentralen Nervensystem von dieser Person verändern kann, dass ich ein ganz anderes Gefühl bekomme, als was tatsächlich da war.
Ja.
Das macht mir wirklich Sorge. Das macht mir wirklich Sorge.
Wenn du willst, ich kann dir es mal zeigen, also welche unterschiedlichen Stimmungen ich bekommen habe.
Ja.
Und ich habe dann die genommen, die für eine, das ist jetzt natürlich Herzzentrum, glaube ich, wichtig da, wie ist die Situation, wie passt es? Es hätte natürlich nicht gepasst, dass er jetzt am Anfang des Telefonats schon super excited und angry ist oder so.
Ja,
Wenn er sagt, call me Donald, dann muss es natürlich ruhig sein.
Ja.
Aber du kannst da richtig mit arbeiten, mit der Tonalität, ja? Und das theoretisch heißt, ist es sogar so.
Kontext, seine Reaktion in irgendeinem Kontext so verändern, dass du einen ganz anderen Eindruck bekommst von, wie er darauf reagiert. Also wenn er negativ darauf reagiert, kannst du es verändern in eine positive Reaktion.
Ja.
Und wenn er positiv reagiert, kannst du es verändern in eine negative Reaktion.
Könnte ich, ja.
Mhm, weil dann sind wir wirklich, wuh, das macht mir wirklich
Sorgen. Ja, nicht nur das, Pam. Es gibt auch schon erste, also das will ich gerade sagen, es gibt, das war jetzt nur Audio, ne?
Ja.
Seine Stimme. Es gibt auch schon erste Programme, die funktionieren ganz gut eigentlich, gar nicht so schlecht, aber die werden tatsächlich immer besser und ich sag mal, in 4-5 Jahren kannst du es nicht mehr auseinanderhalten. Es gibt nämlich Programme, da lädst du nicht nur ein Audio dann hoch, sondern du lädst ein Video hoch. Zum Beispiel von Pamela Michaelis, die in einem YouTube-Video etwas sagt. Und dann nimmt man deine Stimme und dann nimmt man deine Ausdrucksweise, bisschen Gestikulation, bisschen deine Mimik. Und dann, letztendlich, es passiert dann genau das Gleiche, nur dann hat man ein Video, ein richtiges Video. Nicht nur einfach Audiostimme.
Dann könnte in meinem Mund liegen neue Erkenntnisse, das Enneagramm ist eigentlich, taucht überhaupt nichts und
könnte man,
ja. Du musst leider einsehen und so weiter.
Man könnte dich auch zur AfD-Wählerin machen oder zur linken Wählerin, also das ist alles möglich, ja.
Ja, also es ist schon sehr beeindruckend.
Ich
muss mal kurz gucken, was jetzt passiert in meinem Körper.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Es ist ja immer mehr. Also bedrohlich für mich ist, wenn du eine Information über den zentralen Nervensystem eines anderen Personen komplett anders wiedergeben kannst. Das macht mir richtig Sorgen. Weil das ist für mich die tiefste Wahrheit, die wir immer miteinander haben.
Mhm.
Ne? Wie oft rede ich darüber, diese Körper, was ich jetzt habe, dieses Körpergefühl. Und ich lasse es wirken und ausdehnen und ich gebe es Worte. Und ich kommuniziere mit dir so, dass so ist es für mich Wahrhaftigkeit.
Hm.
Wir sind einfach wirklich in Kontakt miteinander. Ich mit mir und dann auch mit dir. Wenn es aber künstlich hergestellt wird, verlieren wir diese Wahrhaftigkeit. So, und das, und jetzt kommt, nein. Das heißt nicht, dass wir es verlieren. Es heißt, diese Ausrufungszeichen. Wir haben eine extra Aufgabe, die wir vorher nicht hatten, zu überprüfen. Differenzieren, präzisieren, überprüfen.
Mhm.
Im Grunde ist es das, was jetzt kommt, weil ich habe doch Vertrauen in die Menschen. Ich habe Vertrauen in diese Haltung der Liebe. Ich habe Vertrauen in diese höchste Intelligenz, die wir zur Verfügung haben. Ich habe Vertrauen, dass wenn etwas Innovatives für uns plötzlich da ist, wie diese künstliche Intelligenz. Es ist ja nun nicht so neu, wie ich das jetzt sage, aber es ist schon, das, was du heute erzählst, ist für mich sehr neu.
Das ist auch relativ neu.
Trotzdem so ist es werden neu, ja. Wir mit unserem zentralen Nervensystem auch uns weiterentwickeln, genau deshalb. Und diese Achtsamkeitsausrufungszeichen, was ich in mir habe, ist der Impuls für meine persönliche Veränderung, um gut damit umzugehen. Ich habe noch kein besseres Wort als differenzieren, präzisieren. Ist es eine geprüfte Realität oder ist es eine ungeprüfte Realität? Aber es darf nicht mehr, es bringt uns noch weiter weg von dieses Wort Glauben.
Hm.
Wir dürfen nicht unterwegs sein mit ich glaube, dass es echt ist. Oder ich glaube nicht, dass es echt ist. Weil das wäre viel zu subjektiv.
Ja.
Also mit Glauben, das ist
ja,
nicht zuverlässig
also,
genug. Wir brauchen die Überprüfung.
Das Thema, über das wir gerade sprechen, wie es auch in den Medien, das geflügelte Wort dafür nennt sich Deepfakes.
Mhm.
Also tiefe Fake, was ist Fake auf Deutsch? Also etwas, das nicht echt ist. Und die sogenannten Deepfakes sind schon länger ein Thema. Die sind auch tatsächlich etwas, das es schon seit ein paar Jahren gibt. Nur jetzt kommt die Technologie auf ein Level, wo man es einfach nicht mehr unterscheiden kann. Und was ich halt da auch schwierig finde, ist genau, was du sagst, dieses geprüft, ungeprüft. Es ist sogar fast unmöglich heutzutage, glaube ich, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird es nicht möglich sein oder fast nicht möglich sein, überhaupt zu wissen, ob es jemals geprüft sein kann oder ungeprüft. Weil es gibt schon erste künstliche Intelligenz-Detektoren, die dir sagen, ist ein Text von einer künstlichen Intelligenz geschrieben. Das Problem ist, die funktionieren nicht. Also die funktionieren nur sehr bedingt. Also wenn du einen Text reinkopierst, dann sagt der, es wäre von einem Menschen geschrieben. Dabei wurde es von der künstlichen Intelligenz geschrieben. Das ist sozusagen schon mal das erste Thema. Und das andere ist, es ist ja auch so ein bisschen, wo ich so ein bisschen Angst vor habe, ist, es macht auch die Beweislastumkehr, hebelt es aus. Also normalerweise ist es ja so, wenn irgendwas behauptet wird, irgendeine Anschuldigung, dann ist die Person trotzdem erstmal unschuldig, bis irgendwie genug Beweise da sind, bis irgendwie genug vor Gericht entschieden wurde und so. Normalerweise ist es ja so. Es verändert sich ja schon ein bisschen, dass meistens jetzt mittlerweile, wenn man angeklagt ist, von der Menschheit oft direkt verurteilt wird. So, aber eigentlich ist ja die Unschuldsvermutung so. Und jetzt ist das Problem, wenn ich ein Deepfake habe, dann sehe ich, höre ich jemanden, der das sagt. Und ich bin plötzlich die Person, vielleicht wurde ein Video über mich gedreht, ich bin plötzlich die Person, die beweisen muss, das war ich gar nicht. Ich war nie zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort. Ich habe nie diese Telefonnummer angerufen, wie auch immer ich das beweisen will. Aber das Video ist ja erstmal da als eigentlich Beweis, der für die letzten 30, 40 Jahre ein Beweis war. Oder man kann es auch genau andersrum machen. Ich habe etwas tatsächlich gesagt und es ist ein wirklich reales Video, aber mir gefällt doch nicht so ganz, dass es irgendwie veröffentlicht wurde. Und nee, das ist ein Deepfake, also das war ich nicht. Das will mir jemand unter die Schuhe schieben. Also es geht in beide Richtungen, dass man einfach behauptet, man ist es oder man ist es nicht. Und das ist schwierig, das genau dieses, was du sagst, prüfen oder ungeprüft. Aber wie prüft man es? Das ist echt schwierig.
Ja, also ich spüre die menschliche Aufgabe. Ne? Wir haben eine Aufgabe.
Ja.
Und zwar die menschliche Intelligenz. Wir sind nicht mehr unterwegs, dass My Fred und Mary, die ich immer anspreche in Beziehung, Fred und Mary werden das nicht lösen. Wir brauchen echt Experten. Wir brauchen die menschliche Intelligenz, die sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt. Und die müssen zu irgendwelche Schlussfolgerungen kommen. Also, ja, also, das fühlt sich so ein bisschen wie Animal Farm und George Orwell und es wird doch alles wahr und es wird eine komplett ungeregelte Gesellschaft werden, weil nichts ist wahr, nichts ist nicht wahr. Also, wir wissen einfach gar nichts mehr. Es fühlt sich schon Richtung Chaos an, ne?
Ja, total, total. Und es ist ja auch sozusagen, gibt es ja erste Petitionen oder ich sag mal eher offene Briefe tatsächlich von den Menschen, die die künstliche Intelligenz gerade entwickeln. Unter anderem, okay, Elon Musk, also bei dem, den kommentiere ich jetzt mal nicht, da bin ich kein großer Fan mehr von, der für mich ein paar Eier gelegt, ich finde ihn nicht mehr so eine Koryphäe und Genie wie vor 5 Jahren vielleicht noch über ihn gesprochen
das,
wurde.
Das ist interessant, aber du veränderst dich in die andere Richtung. Ich hatte zuerst so ein bisschen ablehnendes Gefühl einfach, ich habe mich nie mit ihm beschäftigt.
Mhm.
Da kamen so ein paar Infos und ich habe ein paar Artikel gelesen über ihn und dann plötzlich habe ich bemerkt, also die Quellen, die ich öfter benutze für Informationen, haben alle irgendwie ganz, sogar meine Integralquellen haben angefangen, sich mit Elon Musk zu beschäftigen. Da habe ich gedacht, oh, okay, dann muss ich das wohl auch ein kleines bisschen. Und ich bin an dem Punkt jetzt, also nicht so ablehnend wie vorher, noch nicht wissend, also dieses Gefühl von so Ungeprüfte, aber auf jeden Fall habe ich einen hohen Respekt für seinen Fleiß.
Ja, Respekt habe ich auch, ja.
Und für seinen Mut, Innovation, ob es richtig oder nicht, kann ich nicht wissen. Aber sein also dieses, was wir immer sagen, bring dein Diamant in die Welt, die Intention dahinter. Also immer wieder höre ich, wie er spricht, und ich höre zumindest Anteile von seinem Diamant, das höre ich. Ob das insgesamt und integer und vernünftig, das weiß ich nicht. Das Wissen kann ich nicht haben. Aber da bin ich im Moment. Ich stehe so ein bisschen auf einem Beobachtungsposten und ach, guck mal das. Ach, guck mal das. Da bin ich. Also ich habe noch kein
wirklich. Ja, ich glaube, das ist ein eigenes Podcast-Thema für sich. Also ich kann dir auf jeden Fall ein paar Sachen sagen. Aber das war auch gar nicht mein Thema, ehrlich gesagt. Also ich wollte gar nicht jetzt Elon Musk vertiefen, sondern einfach nur sagen, er ist auch Teil von so einer Unterschrift. Und ja, ich will gar nicht reingehen, weil ich habe echt viele Punkte, wo ich mittlerweile ihn ein bisschen dubios und komisch finde. Aber es gibt zum Beispiel dann auch Sam Altman, der ist der Mensch von OpenAI, der auch tatsächlich ChatGPT entwickelt hat, da können wir auch nochmal gleich drüber sprechen. Und irgendwie so jemand von Microsoft und also von, ja, ich glaube wirklich von fast jeder Führungsriege, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und die sagen alle, wir sollten AI, also künstliche Intelligenz, für 6 Monate pausieren,
ja,
die Entwicklung,
ja.
Um moralische Richtlinien, Guidelines, ja, wie soll man sagen, Leitplanken aufzustellen, in welche Richtung das geht und wie weit wir wirklich mit der Technologie gehen, weil tatsächlich alle diese Leute, die in dem Bereich sind, sagen, es könnte für uns komplett unvorhersehbare und auch wirklich komplett destruktive Auswirkungen auf die Menschheit haben. Und da würde ich mitgehen in mehreren Punkten. Da können wir gleich einzeln zu eingehen. Aber das eine ist natürlich, wie nutze ich die künstliche Intelligenz auch, wenn ich eine schlechte Intention habe als Mensch? Also ich könnte theoretisch bei einem Programm wie ChatGPT, das mir Informationen ausgibt, könnte ich einfach fragen, wie baue ich eine Bombe und wo kann ich sie platzen lassen, damit ich den größten Effekt habe im Sinne von Menschen sterben. Und theoretisch ist ChatGPT, weil das einfach die Information, ich sag mal, der ganzen Welt in sich vereint, theoretisch ist es möglich, dass ChatGPT darauf eine Antwort hat und diese Antwort auch geben könnte, theoretisch. Es gibt nur moralische Klauseln oder Richtlinien, die das dem System verbieten. Also zum Beispiel auch, sage mir den Aktienmarkt für morgen vorher, welche Aktien soll ich kaufen? Das macht's auch nicht. Oder warum sind Juden die größte Bedrohung der Menschheit? Und dann würde es dir auch da keine Antwort drauf geben. Es gibt aber sicherlich schlaue Menschen, die genug Wille haben. Und es gibt auch schon erste Tricks, wie man damit umgehen kann, dass man diese moralischen Klauseln aushebeln könnte. Ja, und dann, wenn du plötzlich so ein machtvolles Tool hast und das dann für solche Dinge verwendest, ich meine, im Kleinen geht's ja auch schon, ne? In der YouTube-Kommentarsektion, auf Facebook irgendwas über die Russen, über die Ukraine, über Trump, über Biden. Also, ja, das ist halt schwierig. Und dann kommt natürlich noch dazu, wer stellt diese moralischen Richtlinien überhaupt auf? Aktuell gibt es da kein Gremium oder so dafür, sondern es sind aktuell die Unternehmen selber innerhalb des Unternehmens, die sich da diese Guidelines ausdenken ist wahrscheinlich schwierig, weil die werden wahrscheinlich schon sich da viel Gedanken zu machen. Aber ja, es hat natürlich auch die Möglichkeit, zu viel in eine bestimmte Richtung reguliert zu werden oder auch nicht. Ja.
Also wenn ich da so hineinspüre, ich höre dir zu und ich spüre hinein, es reduziert uns wieder auf diese Uraufgabe, die Kernaufgabe, die im Grunde die alten Griechen schon festgestellt haben. Politik kann nur funktionieren, wenn die Menschen mit Moral, Ethik, Integrität unterwegs sind. Vor einige tausend Jahren, 2000 Jahren, 2500 Jahren, waren die schon damit unterwegs. Sokrates auf jeden Fall, als er diesen Begriff mit Demokratie und so weiter, als die das alles da besprochen haben. Und wir kommen immer wieder zu den Guten im Menschen. Ich glaube, im Grunde gut. Also die Menschen sind im Grunde gut.
Das glaube ich auch, ja. Mhm.
Und wir sind im Grunde intelligent. Und wir haben genug zur Verfügung, um mit dieser neuen Entwicklung umzugehen. Also das Gefühl habe ich ganz tief in meinem Körper. Und dann kommen die Ausrufungszeichen, Achtsamkeit, die jeden Tag und immer wieder aufs Neue einfach wichtig ist. Die ist in jeder Beziehung wichtig. Und dann haben wir das Thema, wann verlieren die diesen Kontakt zu Moral, Ethik, Integrität? Wann verlieren die den Kontakt zu das Gute? Und dann kommt sofort bei mir die Antwort, wenn die ihr Herz verschließen und sich mehr beschützen oder glauben, beschützen zu müssen, bei mir kommt die Antwort sofort.
Ja.
Weil wir brauchen das Organherz und die Intelligenzherz, um erkennen zu können. Wir brauchen das Organbauch und die Intelligenzbauch, um zu erkennen, wann Integrität, Moral durch diese hohe Intelligenz für Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, richtigermaßen und so weiter, was Bauch mitbringt, brauchen wir diese Information. Und es muss im Kopf ankommen, diese Bauch-Herz-Verbindung im Kopf ankommen, damit unser Neokortex informiert wird, überhaupt die Information bekommt, die Fragen bekommt, die diese erkennen, differenzieren, präzisieren, ist es eine geprüfte Realität, ungeprüfte, was muss man noch prüfen, damit es sicherer wird oder. Also es bringt mich zurück zu die Aufgabe, die wir ohnehin letzten Endes täglich definieren für uns und diese Arbeit. Und jetzt vielleicht den Impuls ist, es ist schon sehr wichtig, dass wir noch mehr Menschen erreichen und dass wir in der Bildung die Menschen diese Möglichkeit bilden. Also wir müssen in den Menschen die Möglichkeit geben, bilden, wie gehen die mit sich selber um, wie gehen mit ihren drei Zentren um, Körperpraxis, Atempraxis, Psychologie im gesundesten Sinne. Also einfach wissen, was ist Offenheit, Verschlossenheit, was ist Abwehr.
Ich glaube, genau dieser Punkt, der da echt wichtiger wird, und ich habe es schon ein paar Mal in einem Podcast gesagt, ich weiß nicht wann, aber ich komme wieder drauf zurück, die Fähigkeit, Ungewissheit und Ambiguität und Ambivalenz und all diese Unsicherheiten, die im Körper sind, Unklarheit, Chaos, das zu halten, auszuhalten und zu halten, ich glaube, das wird immer eine Aufgabe des Menschen sein und unserer Gesellschaft, das zu können und die Fähigkeit dafür zu entwickeln, weil das erlebe ich auch als, wenn du sagst, wir brauchen Herzzentrum, Verschlossenheit, Offenheit. Sobald ich eine Antwort habe und mir sicher bin, bin ich in einer gewissen Art und Weise geschlossen, weil ich ja eine Antwort habe. Ich bin mir sicher und mich wieder zu öffnen, braucht systemisch von meinem Körper, von mir als Mensch, einen energetischen Impuls.
Wille.
Wirklich, auch Wille. Wirklichen Wille. Okay, ich weiß es anscheinend doch nicht. Ja. Das heißt, dazu muss es erstmal kommen. Ich weiß es anscheinend doch nicht. Ich höre mir mal die andere Seite an. Ich nehme sie auch ernst. Und dann gucke ich, ob ich meine Meinung verändert habe oder nicht. Aber sobald ich, wenn ich offen bleibe, dann bleibe ich ja auch in der Unsicherheit, es vielleicht falsch oder vielleicht nicht zu wissen. Und ich glaube, das ist etwas, das aktuell habe ich das Gefühl, in der Gesellschaft sehr wenige Leute überhaupt wissen, dass es ein Thema ist.
Ja,
ich glaube, es ist gar nicht bewusst, dass es ein wichtiges Thema ist. Und zum anderen dann eben auch entsprechend nicht so verbreitet ist, das als Fähigkeit zu etablieren und zu
kultivieren. Aber es ist die menschliche Kompetenz, die wir jetzt einfach dringend brauchen. Ne? Und mit einem ganz großen Erlaubnis, das ist immer das Thema, also wir können mit diesen alten Bewertungssysteme, diese alten Kritiksysteme, die so fleißig und so viel Energie binden, so viel Ressourcen verbinden, das ist viel zu zeitverschwendend, energieverschwendend. Damit, die brauchen wir einfach nicht mehr. Wir müssen lernen, sie loszulassen. Kritikland Deutschland, das hört man immer wieder. Kritikland Deutschland hat echt eine Aufgabe, das zu transformieren. Also es ist schon gut, es ist eine Intelligenz, aber das zu transformieren, auf die nächste Stufe bringen, wo diese Intensität, die Intention, was wir jetzt machen in diesem Podcast, eben kam mir der Gedanke, ich würde diese Unterhaltung wahrscheinlich in Amerika oder England noch nicht haben können. Eben kam mir dieser Gedanke, es ist, weil wir in Deutschland sind, weil du dieses tiefes, akribisches, kritisches Denken in deiner Natur hast, dass du diese Podcast jetzt mit mir machst. Ne? Du bist ja der Auslöser dafür. Und das ist was Gutes. Also ich wertschätze das immer. Und dieses Gute hat Entwicklungsfelder.
Mhm.
Also das ist ja nun auch mein Thema sein. Anbeginn mit die Enneagram-Welt. Warum wird das so negativ und kritisch gesehen, so vieles, wenn es eh ein Naturprinzip ist? Und das wird jetzt auch gelten.
Ja, also zu der anderen Seite komme ich schnell, aber es ist halt, kommen wir auch noch, was die Möglichkeiten sind.
Ja. Ich aber muss dazu ein Wort sagen, Nuancen, weil es ist nicht so, dass wir richtig oder falsch sind. Das ist, glaube ich, so gut wie nie der Fall. Wir haben oft einen Aspekt von Wahrheit, aber eben nicht die ganze. Und wenn wir offen bleiben können wir vielleicht noch 3 Nuancen heute bekommen und in 2 Wochen nochmal 3 Nuancen. In dem Moment, wo wir geschlossen sind und glauben, wir wissen es, hören wir die 9 Nuancen nicht mehr. Deswegen ist es eine hohe Kompetenz, eine hohe Kunst, aber schon sehr, sehr nützlich, diese Offensein für neue Nuancen, neue Perspektiven, die wir dann auch, wir können sie ablehnen oder annehmen, integrieren, also transcend and include.
Ja.
Mit unseren freien Willen.
Ja. Ich würde gerne trotzdem nochmal dabei bleiben, weil ich habe mir einfach so ein bisschen über die Zeit, ich verfolge ja tatsächlich seit Januar sehr explizit und sehr intensiv, also seit diesem Jahr definitiv, sehr explizit künstliche Intelligenz und was sich da so verändert. Also ich behaupte, ich bin schon relativ up to date, auch wenn das sehr, sehr schwierig ist in diesem Space, weil da wirklich jede Woche extrem viel passiert. Und deswegen habe ich mir auch schon da echt viel Gedanken zu gemacht, was es für Auswirkungen haben könnte und so. Dieses Thema Deepfakes, glaube ich, haben wir jetzt richtig gut einmal angeguckt. Es gibt aber auch noch andere Sachen, die ich einfach zu bedenken geben will. Keine Ahnung, ob die eintreten, aber so ein bisschen muss man echt sehr bewusst damit umgehen, auch schon vielleicht antizipieren. Wenn ich zum Beispiel in die Welt der in die akademische Welt schaue und ich überlege, okay, alle Kiddies heutzutage, alle Jugendlichen, alle Tweens, die studieren, wie auch immer, schreiben ihre Hausarbeiten, ihre Bachelorarbeiten und in der Natur des Menschen liegt es ja normalerweise mit möglichst wenig Aufwand durch ein Studium zu kommen. Und ich habe zumindest noch niemanden gehört, der gesagt hat, ach ja, jetzt endlich wieder 8 Stunden Bachelorarbeit schreiben. Darauf freue ich mich schon heute. Ich habe es noch nicht gehört, dass das jemand sagt, aber gut, vielleicht gibt's auch die Ausnahmen. Und wenn ich mir so vorstelle, okay, die Bachelorarbeiten. Also erstmal, ich kann theoretisch von der künstlichen Intelligenz mir Inhalte rausziehen und schreiben lassen. Theoretisch hat jeder Mensch jetzt gerade die Fähigkeit, richtig gut zu schreiben heißt, klare Sätze, verständliche Sätze, keine Falschformulierungen, keine Rechtschreibfehler, Dinge, die im Zusammenhang gebracht Sinn machen, aber kurz sind, nicht zu viele unnötige Adjektive, die keiner braucht oder irgendwelche unnötigen Füllwörter. Das heißt, Schreiben ist eigentlich muss man nicht mehr so lernen wie früher im Sinne von die Fähigkeit, einen Satz zu bilden, sondern es wird für dich gebildet und du liest drüber. Das hat für mich zwei Komponenten, die schwierig sind. Das erste ist, Sachen einfach ungeprüft zu übernehmen, weil die künstliche Intelligenz wird ja auch besser und zitiert vielleicht gegebenenfalls irgendwelche Studien, die sich die künstliche Intelligenz auch im schlimmsten Fall einfach ausdenkt oder nicht weiß, wo sie die her hat und irgendwelche Quellen zitiert, die ins Leere leiten. Unsere akademische Systeme und Leute, die das Ganze, die die ganzen Noten bewerten, können ja aber nicht bei 40 Schülern oder wie viele auch immer in der Uni eine Bachelorarbeit schreiben, jede einzelne Quelle nachvollziehen. Das heißt, da werden wahrscheinlich irgendwie Sachen quergelesen und das hört sich alles ganz gut an und dann kriegt jeder so eine gute Note. Das ist nämlich der zweite Punkt. Jeder kriegt dann einfach eine gute Note, weil ich habe alle Antworten von der künstlichen Intelligenz beantwortet. Es gibt keine großartigen Probleme mehr, da irgendwas für mich zu tun. Und auf einmal wird die Konkurrenz der jungen Leute extrem viel größer, weil wenn jeder eine gute Note hat, wie setze ich mich dann noch ab von den anderen, die auch jetzt in den Job gehen wollen, alle mit Summa Cum Laude, was auch immer, abschließen, weil es ja einfach ist mit der künstlichen Intelligenz als Unterstützung. Und das sind mehrere Punkte, die, wo ich direkt so, ah, okay, für die akademische Welt ist es, wird das echt ein Thema.
Oder das Thema Konkurrenz, was evolutionär ein niedrigeres Level ist als Kooperation. Also das Ziel von der Evolution her ist das Ziel immer, die kooperativen Spezies kommen durch. Nicht die kompetitiven. Die kooperativen kommen durch, die kommen weiter. Die sind lebensfähiger, arterhaltend, fähiger. Und vielleicht ergibt sich, dass die Konkurrenz dadurch einfach sinnlos wird. Und das ist ganz andere, dann kommen wir in diese Welt, wovon wir immer wieder sprechen, wo die Menschen gesehen werden mit ihren Kompetenzen und was die richtig gut können, richtig gute Erfahrungswerte und dass das normal ist, darauf zu schauen und einfach zu wissen, aber das Feld nicht. Da brauchen wir jemand anders für das Feld. Und dass die Menschen, ich sage mal, die jungen Leute lernen, ihr Platz, ihr Feld zu finden, ihr Weg zu finden, wo die wirklich unterwegs sein wollen, wo die spüren dieses große Interesse und Begeisterung. Ich kann nur sagen, ich habe ja nun so viele verschiedene Arbeiten gemacht in meinem Leben, aber ich hatte fast immer die Möglichkeit, auch Spaß dran zu haben. Auch die ganz merkwürdigen Sachen, im Sommerurlaub Dosen packen oder so. Aber das war so eine Lernerfahrung, so eine Lebenserfahrung. Ach so, sowas gibt's auch im Leben. Und diese Menschen auch lernen zu sehen, zu hören, wertzuschätzen. Und also ich finde, wenn man sein Feld findet, wo man wirklich gerne unterwegs ist und dass das ein Lebensprinzip wird, das ist wichtiger. Das ist die Eins ist, wenn du stimmig bist mit dir und das, was du tust. Und es muss nicht. Nicht alle Menschen können super ausgesuchte Jobs machen. Ich meine, man muss halt manchmal Jobs machen, die nicht so angenehm sind. Aber wie machen wir das Beste draus und wie, ja, dann können wir das Glücksprinzip, jetzt kommt Glück, dann können wir das Glücksprinzip vielleicht noch ein bisschen damit spielen und bewusster machen und mehr gucken, wie können wir es glücklicher machen und glücklicher. Auf jeden Fall würde das Thema Würde, Respekt, Effizienz, Erfüllung, also alle diese Worte können einen ganz anderen Stellenwert bekommen, wenn das ganze Konkurrenzding niedrigschwelliger wird und nicht mehr so wichtig. Ja, also da sehe ich auch eine Chance.
Absolut. Und also das stimmt. Du weißt ja, wie leidenschaftlich ich über das Bildungssystem spreche.
Genau, genau.
Jetzt noch umso mehr. Und für mich ist es eigentlich ich glaube, die akademische Welt wird, oder das Schulsystem auch, wird ins Verderben rennen, wenn sie nicht radikal reformieren, weil unser System ist, und das ist genau, was Konkurrenz aktuell nämlich befördert, unser gesamtes System ist ausgelegt auf Noten.
Ja. Yeah.
Die Note ist das eigentlich fast, ich würde sagen, eigentlich das Einzige, was zählt. Wie gut bist du in den verschiedenen Fächern? Wie gut ist dein Schnitt, damit du überhaupt studieren kannst? Also wenn wir hören, Medizin, Psychologie, was auch immer, wie viele Leute darunter fallen, wo ich wirklich weiß, in welchem, also Menschen, die das studieren wollen, wo ich wirklich weiß, die wären die besten, leidenschaftlich besten Ärzte, haben aber einen Schnitt von 1,8 anstatt 1,0, haben also irgendwie 10 Wartesemester oder keine Ahnung was. Also es ist absurd. Es ist wirklich absurd. Und jetzt haben wir ein System, in dem die Konkurrenz nämlich durchaus befördert wird, weil ich kann jetzt künstliche Intelligenz nutzen, um wesentlich einfacher gute Noten zu schreiben. Wesentlich einfacher. Das bedeutet, dass die Note noch wertloser wird. Also gesellschaftlich wird die Note noch unnötiger. Die ist schon ziemlich unnötig aus meiner Sicht in fast allen Fällen. Aber jetzt wird sie noch unnötiger, weil du ein System eigentlich komplett hacken kannst, was vorher nicht so richtig gegangen ist. Kannst du es jetzt außen aushebeln und plötzlich kriegen alle gute Noten. Okay, dann wird der Schnitt auf 0,7, also nur noch die 1 plus im Abi haben, 15 Punkte kriegen dann einen Studienplatz. Ja, was soll die Lösung sein? Also das ganz bestimmt nicht.
Da komme ich jetzt wieder zu dieses Thema, also transcend and include. Wir sind uns ein, dass die Note alleine, das ist es einfach nicht. Und interessanterweise, großer Unterschied zu da, wo ich herkomme, mein Bildungssystem und ein deutschen Bildungssystem, hier wird sogar für Gerechtigkeit, ich weiß nicht warum, in der Klasse müssen alle ganz genau gleich bewertet werden. Die machen so eine Art Mathematik, um genau die richtige Note pro Kind zu verteilen, komplett ignorierend, ob dieses Kind sich richtig doll bemüht hat und vielleicht mal eine 3 statt eine 4 geschrieben hat. Und ein anderes Kind hat eine 2 statt eine 1, weil die hatten leichte 1, aber waren faul in dem Abend. Trotzdem immer kriegt das Kind mit der 1 die bessere Note. Das ist ungerecht. Es ist auch, finde ich, dumm. Überhaupt null Pädagogik drin. Also du musst doch wenigstens als Lehrer erkennen können, wer sich mehr Mühe gegeben hat, muss eine bessere Note bekommen als jemand, der sich weniger Mühe. Das ist ein Prinzip. So, und diese Art Denken um diese Note, wenn wir dieses Denken lockern können und transformieren können und Raum machen können, und jetzt kommt Persönlichkeit, unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche Engagement, also so sehr viel mehr Themen. Und da landen wir, glaube ich, ganz schnell in das Thema, wenn die Leute begeistert sind für etwas, dann werden die einfach besser. Das ist Naturprinzip. Ja. Wenn wir lernen können, in unsere Bildungssysteme genau das Prinzip zu fördern, also wo die begeistert sind, wo die großes Interesse haben, dass wir das fördern können. Und natürlich wird es immer die Ecken und Kanten geben, die muss man nun leider auch lernen, auch wenn es unangenehm ist, wenn es nicht so viel Spaß macht. Aber man muss nicht, wie heißt es, Tan, Kotan, diese ganze...
Sinus, Cosinus, meinst du?
Ja, genau. Ja. Das muss man vielleicht nicht mehr lernen, wenn man eigentlich seine Mühe hat, seine 10x10 oder seine Mathematik einfach so zu beherrschen. Das muss man vielleicht nicht noch so weit nehmen mit höherer Mathematik. Und we had added maths hatten wir. Da fangen wir an mit diese ganz, für mich ganz komplizierten.
Ja, Themen. Und da kommt jetzt genau noch eine Ergänzung meinerseits. Also erstmal stimme ich dir mit allem komplett zu. Und mein Appell ist noch zusätzlich, abgesehen davon, dass ich noch 20 andere Appelle habe, aber ein wirklich Hauptappell ist, wir schleusen junge Menschen durch ein System, das alle mehr oder weniger darauf ausgelegt ist, unabhängig von Noten jetzt, die intellektuelle Laufbahn zu ermöglichen.
Ja.
Also im Sinne von, alle brauchen Abi, alle sollen studieren und alle sollen irgendwas dann am Büro, am Schreibtisch, vielleicht mit Menschen, aber auf jeden Fall irgendwas hochintellektualisiertes, akademisches machen. Und was komplett dabei untergeht, ist, ich meine, früher gab es ja wenigstens noch bei die Hauptschule, das waren die Leute, die haben dann halt Handwerk gemacht, so, was auch echt schwierig ist, finde ich. Aber so diese Bandbreite an Möglichkeiten, die diese Welt zu bieten hat, auch beruflich, auch so, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreite, nämlich also warum sind Kindergärtner, also Pädagogen, so unglaublich schlecht bezahlt und so wenig? Das hat doch einen Grund. Warum sind Leute, warum kenne ich so viele Leute, die sagen, ich wäre ehrlich gesagt sehr gerne Pflegehilfe, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Das ist mir, also ich fände den Job finde ich super, aber ich bin zu schlecht bezahlt. Warum haben wir nur noch, also ich habe ein Haus gebaut, warum hatte ich nur, ich sag mal, 80% meiner Arbeiter waren aus dem Ausland? Das gibt auch einen Grund dafür, warum kein Mensch nochmal einen Hammer in die Hand nehmen will in Deutschland. Und das ist ein systemisches Thema, weil nämlich dieses Noten intellektualisieren, du musst Mathe lernen, du musst Französisch können und du musst irgendwie 14 Fremdsprachen und keine Ahnung was noch alles wissen, ist eben darauf ausgelegt, diese ganzen anderen Berufe einfach auszublenden, so als, ach so, ja, nee, Handwerk, das will ich ja ganz bestimmt nicht machen.
Ja. Und wir sehen das, was ich interessant finde, wenn du das sagst, wir sehen das in unserem Netzwerk. Wir haben ja doch ein paar Leute, die den ganzen Laufbahn durchhaben und studiert und alles. Und jetzt kommen die und sagen, im späten 40er haben wir ein Beispiel, ich habe mich entschlossen, ich will Sanitäter werden. 3 Jahre Ausbildung. Sanitäter werden. Also so ein hands-on
Rettungssanitäter, ja.
Natürlich gibt es einen unglaublichen Hintergrund, was sie mitbringt. Eine ganz reife Frau, eine ganz intelligente Frau. Aber das ist schon sehr interessant, diese Entwicklung. Also ich bin auch manchmal, mich freut es, aber manchmal, ich kriege den Mund nicht wieder zu, wenn ich höre, was bestimmte Leute dann plötzlich sich vornehmen. Das werde ich jetzt das und das machen. Oder die werden Gärtner oder wie du, wir haben ja auch eine der, wie heißt es denn, die Wasserhahne und so weiter, der Klempner.
Ja.
Also.
Sanitär, bitte.
Aber nicht, weil die schicke Badezimmer einrichten wollen. Weil die sich so, die sind so fasziniert bei dieser ganze, wie man was einbaut und also einfach die technische Faszination davon. Und was weiß ich, Wasserelement, Wasser und. Und auch die vielleicht nach Afrika gehen wollen, um irgendwelche Brunnen zu bauen. Also ich höre so viele Geschichten heute, wo ich merke, mein Herz klatscht richtig, es freut sich. Aber es passt genau zu, was du eben gesagt hast. Wenn wir diese Menschen eventuell ein Tick andere Bildungswege gegeben hätten, wo es mehr Möglichkeiten von der, ich sage mal von der zweiten, dritten Klasse, wirklich mehr Möglichkeiten gegeben hätten, wären die vielleicht jetzt absolut großartig. In diesen Berufen, wo die jetzt mal eben so anfangen.
Ja, und auch Natur, Mode, also es gibt ja so viele Sachen, aber
naja. Absolut.
Das wäre dann auch wieder ein eigener Podcast mit dem Bildung. Also, ja, aber ich war froh, dass ich es hier ein bisschen unterkriegen konnte, weil ich glaube eben, dass die künstliche Intelligenz da echt das Ganze potenziert. Ich glaube, das ist was ich grundsätzlich, glaube ich, erleben werde. Das ist meine Vermutung. Mal gucken, ob sich's bewahrheitet. Ich glaube, die Löcher im System Mensch und auch im System gesellschaftlich und politisch und was auch immer, diese Löcher.
Die Löcher werden, in Bildungssysteme, meinst du?
Löcher im Bildungssystem, Finanzsystem auch, also ist egal was.
Ja.
Die Löcher werden jetzt richtig mit Karacho an die Oberfläche getrieben.
Ja,
oder das ist falsche Analogie, egal. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Also ich glaube, die werden richtig sichtbar, diese Löcher, dadurch, dass wir ein System haben, das ich finde es ein bisschen vergleichbar, wie stell dir vor, Buchdruck, Gutenberg, 1512, weiß ich nicht mehr. Die Druckpresse wurde erfunden. Und innerhalb von einem halben Jahr hat jeder Mensch ein Buch, weiß jeder Mensch, wie er lesen kann. Und okay, jetzt viel Spaß. Also wie wollen wir denn damit umgehen? Es ist einfach eine Überforderung. Mhm. Ich meine, wir kriegen es ja schon nicht hin, mit Facebook und Instagram die Algorithmen, die unser Leben in den letzten 10 Jahre her, ne? 10 Jahre her und wie viel sich unser Leben geändert hat und wie wir unser Smartphone nicht mehr von unserem Kopf wegkriegen. Und ich bin ja auch Opfer des Algorithmus, sage ich jetzt mal, mit YouTube-Videos und so weiter und so fort. Also ich nehme mich da nicht aus. Und jetzt kommt künstliche Intelligenz und also diese ganzen Algorithmen von Social Media sind, ich würde sagen, das ist Kindergarten im Vergleich, was jetzt künstliche Intelligenz auf uns zurollen wird. Also die Ausmaße sind, die kann man gar nicht, die kann man gar nicht vorhersehen, was für Ausmaße das hat.
Also wir brauchen sehr viel Vertrauen, noch mehr Selbstvertrauen. Da kommen wir wieder zum Thema Bildungssystem, müssen aufhören, nur diese Kritik, diese kritische Geiste bilden, die müssen anfangen, einen neugierigen, offenen, innovativen Geist mitzubilden, vor allem einen individuellen Charaktergeist, Persönlichkeitsgeist. Und da sind die großen Aufgaben, sehe ich, die Bildungssysteme müssen zumindest diese 3 Centren integrieren. Das hat mir gestern jemand an der Uni gesagt. Das muss in unsere Bildungssysteme. Wenigstens das. Vielleicht nicht alle 9 Enneagrammstile, aber wenigstens die 3 Centren. Diese so radikal unterschiedliche Kompetenzen und Aufgaben und so weiter. Und wir hören, dass diese Worte 2300 Jahre Moral, Ethik, Integrität. Es sind einfach 3 einfache Worte. Aber das ist eine echte Aufgabe im Bildungssystem. Und wir haben es ein bisschen verloren. Auch ein kapitalistisches System, die ja einen gewissen Antrieb bedeutet, die ich schon auch irgendwo befürworte, aber sie müssen entwicklungsfähig sein. Die müssen sich weiterentwickeln können. Es muss erlaubt sein, dass man einfach hinschaut, wenn eine bestimmte Schere entwickelt, dass das einfach nicht gut ist für unsere Welt. Wir müssen bestimmte Themen angucken können, ohne gleich sagen zu können, das ist aber nicht, dann ist es gleich Kommunismus oder dann ist es gleich zu liberal oder wir haben diese Bewertungen. Wir müssen Bildungssysteme haben, wo diese Bewertungen weicher werden und öffnen für mehr Nuancen und bereit sind, miteinander zu kooperieren und was Besseres draus zu machen. Ne, wenn du jetzt 2, 3, wir haben jetzt eine Koalition in Deutschland, wenn du 2, 3 politische Parteien haben, die willig sind zu kooperieren, auch wenn es tierisch harte Arbeit ist, das glaube ich schon. Aber wenn die willig sind, dann können die einfach was Gutes entwickeln, was die niemals schaffen, nur in eine einzige Partei. Also dieses Prinzip Evolution braucht Kooperation, das ist die reifere Form von Evolution. Und um Kooperation gut hinzubekommen, brauchen wir Menschen Erlaubnis, statt diese ewige Kritik, anders zu sein, dumm zu sein, ich weiß nicht was. Wir müssen offener sein für Entwicklungsfelder als ein Naturphänomen und bilden die Kompetenzfelder, dass die Leute Erlaubnis haben, ich darf wissen, was mein Bauch sagt, was ich will und was mich interessiert. Ich darf meinen Interessen folgen.
Ja, ja. Und ich bin auch der Erste, der ich finde schon, dass wir Digitalisierung komplett verpennt haben, komplett. Also ich meine, dank Helmut Kohl und seinem guten Kumpel Leo Kirch sind wir einfach völlig rückständig, was Digitalisierung angeht. Und wenn ich da nach Dänemark gucke, das ist einfach eine ganz andere Welt, wenn man da vor Ort ist. Und ich bin trotzdem der Erste, der sagt, wir brauchen im Bildungssystem, wir müssen nicht jedem einzelnen Kind ein iPad in die Hand drücken oder dass die dann nur noch mit Laptop vorne sitzen. Ich glaube, digitale Bildung ist in einer gewissen Art und Weise wichtig, auf jeden Fall. Vor allem genau solche Dinge zu besprechen, künstliche Intelligenz, Social Media, dass all diese Themen Bewusstsein bekommen. Und wenn jemand gerne Software entwickeln will und coden will, ja, welcome, do it. Dann mach den Coding-Schulkurs von, anstatt Französisch lernst du halt coden. Und wenn du lieber mit der Hand arbeiten willst und irgendwelche, Nägel in die Wand schrauben und mit Holz und da sägen und da Bock drauf hast, dann codest du halt nicht, sondern dann gehst du halt ins Handwerk. Und diese diese Individualisierung, die eigene Kompetenz und dem eigenen Willen zu folgen, was interessiert mich als Kind? Klar, Das ist natürlich dann wieder eine Aufgabe, wie viele Lehrer haben wir, wie gut können die betreut werden, das ist dann wieder das zweite Thema, aber ja.
Ja, wir haben ja nun im Moment so ein bisschen ein Projekt zu tun, wo wir hören und lernen, wie viel Angst viele Lehrer haben, das ganze System, was die nur kennen, mit Bewertung und ganz gerechte Noten und akribisch, das ist, sonst meckern die Eltern, wenn die Note eine halbe Note mehr oder weniger ist. Da werden die so beobachtet, diese Lehrer, die haben einfach richtig Angst, das System loszulassen. Und dann kommt uns so ein Gefühl von nix. Ja, was dann? Wie geht Bildung dann? Und die brauchen so viel Unterstützung, auch teilweise kleinschrittige, akribische Begleitung, um auszuprobieren, wie könnte es denn anders aussehen. Und wahrscheinlich landen wir schon mit einer Art Grundstruktur, die alle Kinder schon, also
ja,
lesen und schreiben, wahrscheinlich wird noch dabei sein.
Ja.
Die Grundzüge von Mathematik wird wahrscheinlich noch dabei sein.
Auf jeden Fall.
Ich denke auch die Grundthemen Moral und Ethik und Integrität, ob es jetzt in dieser Multikulti-Religionsunterricht oder wie nennen die das heutzutage,
Ich weiß nur, es gibt, also als ich noch in der Schule war, gab es Ethikunterricht und dann Religionsunterricht für evangelisch-katholisch.
Ja.
Und alle, die nicht evangelisch-katholisch waren, waren im Ethik. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber.
Aber das ist ja schon ein Absurdum, weil eigentlich brauchen alle Ethik, ne? Also Moral,
eigentlich,
Ethik.
Eigentlich ja. Also was ich in Religion. Egal, ob
die katholisch oder jüdisch oder sonst was sind.
Ich bin ja katholisch geboren. Getauft, besser gesagt.
Ja.
Und was ich da erlebt habe. Aber Pam, tatsächlich, ich glaube, wir sollten, auch wenn ich wirklich mit dir jetzt noch Stunden über das Bildungssystem reden würde, lass uns wieder zurückkommen zu künstlicher Intelligenz. Ich habe nämlich noch zwei große Kernthemen. Das wird heute offensichtlich eine längere Folge. Das eine ist, was AI auch uns für Möglichkeiten gibt. Also es ist schon so, dass ich probiere diese ganzen Tools ja auch aus. Und was ich erlebe ist, die Kreativität der Menschen wird, also wir sind, wenn du in diese Welt ein bisschen reingehst, die Kreativität der Menschen, die dieses Zeug nutzen, ist unglaublich nach oben gegangen. Auch was Comedy angeht, also wenn jemand in der Internetwelt unterwegs ist, Internethumor kennt, diese ganzen Memes und Fotos, die so kleine Auszüge, wo jemand dann irgendwie einen Text dazu schreibt und so, diese ganzen Sachen verfolgt, da tut sich gerade so viel Kreatives und so viel Witziges. Also es gibt zum Beispiel so Videos, wo die drei Ex-Präsidenten Biden, Obama und Trump machen so lustige Videocalls oder so zu verschiedenen Themen, spielen zum Beispiel irgendein Ballerspiel zusammen online und beleidigen sich dann gegenseitig. Und das ist halt aber so witzig gemacht, weil du wirklich denkst, diese drei Präsidenten unterhalten sich zusammen und machen dann so absurde Aussagen, die aber irgendwie auch so, ich sag mal, kumpelhaft, so wie Jugendliche, 3-15-jährige Jugendliche, die sich ja auch gegenseitig ab und zu mal beleidigen, zumindest die meisten Jungs, die ich kenne,
absolut,
sind da ziemlich derbe.
Im laufenden Band, ja.
Und wenn du dann so diese drei gestandenen Männer siehst und dann irgendwie, und dann unterhalten die sich so wie 15-Jährige im Teamspeak auf irgendeinem Call of Duty, das ist einfach richtig witzig. Es gibt das auch zum Beispiel.
Muss ich mir mal angucken, Philipp. Du musst mir einen Link schicken.
Ja, ich schicke dir mal Links. Ich mache die auch in die Shownotes. Es gibt zum Beispiel auch, ich glaube, das ist entwickelt worden, Harry Potter Balenciaga. Weißt du, was das ist? Weißt du, was Harry Potter kennst du?
Ja.
Balenciaga, weißt du, was Balenciaga ist?
Nee.
Das ist eine Modemarke. Ich kannte die vorher auch nicht. Die ist eine der teuersten, keine Ahnung was, sowas, Louis Vuitton, Versace, was auch immer. Balenciaga ist richtig heißer Scheiß gerade.
Ja.
Da gibt's dann so Harry Potter Balenciaga. Also zum Beispiel Harry Potter, der Charakter, ist dann angezogen wie auf so einem Laufsteg, so perfekt gemachte Haare und so skinny und alle sind dünn und haben dann so, so die Mode von Balenciaga an. Oder auch Professor Dumbledore, der alte Greis, hat dann so einen richtig coolen, stylischen Bart mit Sonnenbrille und das ist einfach unglaublich witzig und es wirklich, es sieht dann so aus, als würden die über einen Laufsteg, über einen Catwalk laufen und so dabei Harry Potter. Also ja, es gibt auch zum Beispiel eins, das finde ich auch super witzig, Star Wars, ein Trailer für den neuen Film von Star Wars, aber im Stil von Wes Anderson. Das ist so ein Regisseur, der hat so einen ganz eigenen, super symmetrischen und auch von der Farbgebung her so einen ganz eigenen Regiestil. Und dann Star Wars im Wes Anderson-Stil. Und ach, es ist, also das finde ich schon echt witzig. Ja. Also die Möglichkeiten sind ja unglaublich, die jetzt auch kreativ da passieren. Und das Ganze ist einfach machbar durch eben künstliche Intelligenz. Also du kannst zum Beispiel mit einem Programm auch Bilder, mit einem Programm wie Midjourney oder DALL-E, ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört hast, kannst du einfach zum Beispiel eingeben, mache mir ein Bild von einer rosa Zitrone, die auf einem Palmenbaum hängt. Und der Palmenbaum ist in einem künstlichen Terrarium in einem Space Shuttle. So, und dann macht es dir ein Bild. Und es sind innerhalb von, keine Ahnung, 10 Sekunden spuckt es dir dann 5 Ideen aus. Und
Unglaublich.
Mach's mir noch im Stanley Kubrick-Style, dann sieht's aus wie im Stanley Kubrick-Style. Also es ist unglaublich. Ja. Mach's mir mit Wassermalfarben gemalt, anstatt mit Öl. Oder mach's in einem fotorealistisch, es soll fotorealistisch aussehen.
Aber du merkst ja, wie du so eine Begeisterung hast und so einen Enthusiasmus und so eine Freude und so einen Humor hast. Also diese Möglichkeiten von AI, da bist du schon komplett dabei, mit beiden Händen das zu nehmen und zu genießen und damit unterwegs zu sein. Und ich meine, das ist doch alles. Weißt du, was mir gerade eben kam? So, wie intelligent ist Humor?
Ja. Ja.
Oder?
Mhm, ja. Und das ist jetzt ein Punkt. Jetzt will ich nämlich übergehen in, was kann künstliche Intelligenz nicht?
Ja.
Und Humor ist bei mir auf jeden Fall ganz stark auf der Liste. Also, wenn du, das lässt sich auch, ich sag mal, beweisen, indem du aktuell sowas wie ChatGPT, also so ein Textgenerierungsprogramm benutzt und sagst, erzähle mir einen Witz im Stile von Otto Walkes oder erzähl mir einen Witz einfach über Zwerge, dann sind das meistens überhaupt nicht witzige Witze, weil das Prinzip von einem Aufbau eines Witzes und diese, ja, Punchline, was ist das auf Deutsch, die Auflösung des Witzes, was ja meistens dann immer eine absurde Version des Anfangs ist, das kriegt das Programm nicht hin. Also es braucht menschliche, ja, was braucht es für Humor? Es braucht auf jeden Fall Gefühle, es braucht Intuition, es braucht ein Verständnis von Sozialgefüge und was ist Norm und was ist nicht Norm. Alle diese Sachen muss es wissen, müssen wir als Menschen wissen, damit wir wissen, ah, das ist überhaupt witzig. Und Humor, ich bin voll bei dir. Humor ist etwas, das ist echt intelligent.
Ja, ja. Und es öffnet auch und bringt auch manchmal so Nuancen durch, wenn wir nicht in diesen Humor, ist ja auch so eine Haltung irgendwie, ne? So offen sein für Humor. Für mich ganz viel Bauch dabei. Ja, auch schon Bauch-Herz-Kopf-Verbindung irgendwie. Das kann diese ganz unterschiedliche Arten von Humor produzieren, weil wir wissen, dass unterschiedliche Menschen haben sehr unterschiedlichen Stil im Humor. Aber es kann auch innovativ sein, neue Ideen, neue Nuancen durchbringen. Also, ich weiß nicht, Humor hat mir immer gut gefallen und ich habe immer gedacht, es ist gesund. Ich habe immer gedacht, also wenn du noch so einen schlechten Tag hast und, oh Gott, und ne, das Gefühl, ich komme hier nicht raus, so, es geht nichts mehr, so diese schwarzen Tage, die wir alle mal haben, für mich war sehr früh schon, ich kann ein Buch schnappen oder ich kann einen Film, also John Cleese oder G.P. Woodhouse oder Stephen Fry, seine früheren Geschichten. Ich gucke irgendwas an oder ich lese irgendwas und ich bin schon am Lachen. Und dann kann ich erkennen in mein System, sag mal, wie kann es eingehen, dass auf der einen Seite diese schwarze, aber du kannst es so schnell verändern, nur indem du ein bisschen Wille investierst und dir Humor schnappst. Also das tut mir immer gut, es lockert meine Möglichkeit. Ich merke, egal wie ich mich fühle, das muss nicht so bleiben.
Es öffnet. Also die Rolle von Humor auch als Kabarettist, Satiriker, was auch immer, ich halte das für hochgradig wichtig. Also da bin ich voll bei dir. Ja, ein weiterer Punkt, der mir eingefallen ist, was künstliche Intelligenz nicht kann, wozu wir Menschen brauchen, ist, dass wir ja, wenn man es einfach banal beschreibt, wir haben Gefühle und künstliche Intelligenz nicht. Und was bedeutet das genau? Das heißt, wir müssen wirklich unseren Körper dafür nutzen und überprüfen, wenn man jetzt das Kopfzentrum nimmt, ist das Ganze jetzt gerade Humbug, was da ausgegeben wurde? Ist der Witz, macht der überhaupt Sinn, dieser Witz, den ich gerade bekommen habe? Ist dieses Bild, das diese künstliche Intelligenz generiert hat, sinnvoll für das, was ich tun will? Ist es innovativ? Ist es neu? Also diese ganzen Sachen braucht den Mensch. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand auf der Welt sagt, das wäre eine gute Idee, dass wir der künstlichen Intelligenz die Entscheidung darüber lassen, ob Waffenlieferungen in die Ukraine kommen oder nicht. Also es braucht irgendeine menschliche, emotionale Grundlage, irgendeine Form von Intuition, von Verantwortung, damit man vielleicht das als Gedankenkonstrukt nutzen kann, aber dann wirklich eine Entscheidung zu treffen. Dafür braucht es einen Mensch.
Ja. Ich bin dabei, wir Menschen lassen uns gerne beraten, ne? Und diese Algorithmen beraten uns auf eine bestimmte Art, auch teilweise ungewollt. Und inwieweit ich komme wieder zu dem Punkt, differenzieren, präzisieren. Ist es eine geprüfte Beratung oder eine ungeprüfte Beratung? Ist es eine Beratung, die ich annehmen will oder nicht annehmen will? Also dieser freie Wille-Aspekt muss drin sein. Ist es das, was du meinst?
Ja, genau. Also doch, das ist es. Also für mich ist es aber noch größer. Ich sag mal, das ist ein Aspekt, den du gesagt hast. Ist es geprüft oder ungeprüft? Es ist aber auch ja so, dass wenn ich meine, ich habe ja auch mit diesen Tools experimentiert. Und ich habe ja auch jetzt dieses Beispiel mit dem Interview zu Donald Trump, habe ich ja auch mehrere Versionen von dem, was er gesagt hat, mir generieren lassen. Und ich habe aber sofort innerhalb von Millisekunden, wenigen Sekunden, ich höre, was er sagt, ich höre die Tonalität, in der er sagt, und ich denke mir, ah nee, das passt nicht so gut. Wo kommt diese, also ich kann sofort einordnen, passt es in den Kontext, ist das jetzt gerade genau das, was ich brauche? Betont er es so, wie ich es nicht so witzig finde oder nicht so gut finde? Muss ich vielleicht den Satz nochmal umschreiben, weil es kommt nicht genau das rüber, was ich sagen will. Ich ergänze hier noch ein Wort oder ich nehme ein Wort weg. Das kann ich innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich aus meiner Sicht sofort, kann ich das bewerten. Und was braucht es dafür? Ich meine, es braucht mich dafür. Es braucht mich als Mensch, um das bewerten zu können, damit es sinnvoll und passend ist. Es ist so schon, es ist überprüfen, aber es ist nicht nur, ist es geprüft oder ungeprüft, sondern es ist irgendwie mein gesamtes System antwortet.
Geprüft oder ungeprüft, auch in Bezug zum eigenen Willen. Also, wie gesagt, wir dürfen nicht diese Algorithmen uns ausliefern. Wir können uns beraten lassen, die sind teilweise nützlich und teilweise nicht. Und diese unterscheiden können, das scheint mir ich komme immer wieder, wenn ich dir zuhöre und wenn das, ich das so ein bisschen verarbeite, ist immer diese akribisch sein, achtsam sein, an welchem Punkt brauche ich mein freier Wille, dass ich mich nicht nur hingebe zu der Beratung oder so. Immer wieder und immer wieder gibt es immer dieses Gefühl, da ist es wieder. Und ich versuche, ist das richtig? Ich würde es benennen, freier Wille. Ich muss erkennen, bin ich gerade dabei, einfach was zu glauben oder was zu folgen oder eine Beratung anzunehmen, ungeprüft? Oder habe ich echt für mich überprüft, stimmt es für mich, will ich das? Gibt es noch andere Möglichkeiten, mich zu beraten aus einer anderen Perspektive und?
Ja, dieses In-Kontakt-Kommen mit dem eigenen Inneren.
Ja.
Mit der inneren Haltung.
Die innere Führung. Ne? Ja. Also wir brauchen noch mehr Vertrauen in uns und diese innere Führung. Und die es nicht haben, manche würden sagen, oh, da weiß ich gar nicht, was du meinst. Dann kann ich nur sagen, bitte mach dich auf den Weg. Es geht. Es gibt ganz konkrete Achtsamkeitskörperübungen und. Du kannst es lernen, in Kontakt mit dir zu sein. Tut dir sowieso gut. Ist mit Sicherheit 100% richtige Richtung Glück. 100%. Und es ist Arbeit. Es fällt nicht vom Himmel. Es braucht auch deine freie Wille.
Das stimmt. Ja, absolut. Ja, damit kommen wir zum aus meiner Sicht vorletzten Punkt, dieser, was künstliche Intelligenz nicht kann, wozu es uns braucht. Und das ist wieder Bauchzentrum. Also es trifft auch ziemlich den Punkt, den du sagst. Aber es braucht ja in letzter Instanz wieder jemanden, der die Verantwortung für das übernimmt, und gerade steht für das, was da eine künstliche Intelligenz produziert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal, ich würde diese Podcast-Folge, die Beschreibung, die da jetzt unter dem, ne, was passiert in dieser Episode, würde ich jetzt einfach ChatGPT sagen, wir sprechen über künstliche Intelligenz, schreibe mir eine Episodenbeschreibung für diesen Podcast. So. Wenn ich das einfach kopiere und dann unter dem Video poste oder unter dem Podcast poste, dann ist es ja, dann stehe ich ja, also mein Kopf ist der, der aus dem Loch guckt und ich stehe dafür gerade, was da steht. Natürlich kann ich es einfach nehmen, aber die künstliche Intelligenz kann nicht dafür gerade stehen, was da steht. Und das heißt, wir können wieder beraten werden, das ist so wieder dieser Punkt. Aber am Ende des Tages bin ich derjenige, der dafür gerade steht. Und so, glaube ich, ist auch der wesentliche Unterschied zur künstlichen Intelligenz. Selbst wenn Zeitungen oder Presse anfängt, mit künstlicher Intelligenz zu schreiben, da steht ein Name drunter am Ende. Du stehst gerade für das, was du tust. Wenn du als Anwalt dir künstliche Intelligenz als Beratung nimmst, um dir Paragraphen ausgeben zu lassen, dann bist du trotzdem derjenige, der vor Gericht steht und das Ganze verteidigen muss oder anklagen muss. Also dieses gerade stehen, Verantwortung übernehmen. Und deswegen glaube ich auch, dass die innere Haltung wird immer mehr gefragt, weil...
Das Wort Verantwortung.
Ja. Ja, lass mich den Satz noch zu Ende bringen.
Sorry.
Wird immer mehr gefragt, diese Haltung, weil wir, ich würde mal sagen, immer mehr kuratieren. Also wir nehmen Input der künstlichen Intelligenz und suchen uns, ich sag mal in Anführungsstrichen, das Beste raus, wenn jetzt jemand wirklich da richtig mit arbeiten will. Wir suchen uns das Beste raus. Aber deswegen ist meine innere Haltung umso wichtiger. Mache ich das mit einer guten Intention, mit einer schlechten Intention? Suche ich mir das Beste raus, um jetzt hier jemanden vor den Karren zu fahren und richtig jemanden fertig zu machen? Oder suche ich mir das Beste raus, um irgendwie eine nuancierte Meinung, eine andere Meinung abzuwägen? Also die Haltung, wie ich künstliche Intelligenz nutze, wird unglaublich wichtig.
Ja.
Und das ist wieder Mensch einfach.
Absolut, absolut. Was ich so wichtig finde, was du eben gesagt hast, ich fasse es zusammen, weil das sind Worte, mit denen wir immer umgehen. die Eigenverantwortlichkeit im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Die Haltung, wie ich es anwenden will, also was ist die Haltung dahinter? Ist es eine gute Intention oder ist es eine, sagen wir mal, nicht sehr integre Intention? Ich würde auch sagen, ist es eine von mir gesteuerte Intention oder eine sehr ego-gesteuerte, eventuell so Macht und Spiel und Gewinnen und so weiter Intention? Ist es eine konkurrierende Intention oder ist es eine kooperierende Intention?
Ja, genau.
Und das Ganze, dass wir sehr bewusst sind, es gibt der Punkt von freier Wille. Ich unterschreibe, ich lade es hoch, ich tue es irgendwohin als meins. Und das ist wichtig, dass ich meine, es vereinfacht ein bisschen, vielleicht zu sehr vereinfacht, diese Verantwortlichkeit. Aber Verantwortung, eigene Haltung, Motivation, Intention hinter dieser eigenen Haltung überprüfen, sehr bewusst sein, dass dein eigener freier Wille entscheidet, was du mit künstlicher Intelligenz machst. Und nicht umgekehrt. Die künstliche Intelligenz entscheidet es nicht, sei es denn, und jetzt kommen wir dahin, ein System schon so organisiert ist, dass unser freier Wille keine Rolle mehr spielt.
Ja, genau.
Und da, das ist, wo die Menschheit einfach aufpassen muss und wo wir Möglichkeiten brauchen. Ne? Aber ist es nicht ein bisschen wie, du musst ja auch dein Haus so weit absichern, dass nicht jeder hineinspaziert und nimmt, was die wollen? Oder du musst ja auch dein Banksystem so absichern, dass nicht jeder gleich pleite gehen kann, wenn eine Person einen großen Fehler macht. Und wir kommen ja dann in diesen Bereich, wo wir als Menschen lange leben müssen. Wir müssen uns ein bisschen beschützen, oder? Ist das Beschützen?
Ja. Ist achtsam, ja, auf jeden Fall. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, was für mich immer klarer wurde, was künstliche Intelligenz nicht kann, was Menschen können. Und ich komme nochmal zurück auf diesen Punkt Innovation, Kreativität. Künstliche Intelligenz nutzt Datenpunkte und Referenzinformationen, die immer faktisch aus der Vergangenheit sind. Das heißt, alles, was die Menschheit bis jetzt produziert hat, wird in dieses System geladen und dann wird daraus von der künstlichen Intelligenz über bestimmte technische Vorhersagen, Schlüsse, wird etwas Neues erschaffen. Man kann schon sagen, es ist was, was vorher noch nicht gab. Aber es ist immer auf Basis der Vergangenheit. Also es ist immer auf Basis von, weiß ich nicht, wenn ich jetzt sage, generiere mir ein Bild über Tulpen im Stile von Van Gogh, dann braucht es diesen Referenzpunkt von hunderten, tausenden Bildern von Van Gogh, damit es diesen Stil auch wieder machen kann. Das heißt, was wirklich Neues, was wirklich Innovatives, was etwas ist, das wir auch als Menschen aus der Vergangenheit ziehen, also wir haben ja auch Erinnerungen und Referenzpunkte und Informationen, aber wirklich was Neues zu erschaffen, wo wir sofort wissen, das gab's noch nicht. Oh, da bin ich jetzt was richtig auf die Schliche gekommen. Wow, das ist wirklich kreativ und neu. Das kann AI nicht bewerten, das kann künstliche Intelligenz nicht wissen, dass es geschafft hat. Und dann brauchst du wieder den Mensch, um zu erkennen, okay, das ist zwar genau das, was ich wollte, ich habe jetzt ein Bild von Van Gogh, aber ich will eigentlich was anderes, fällt mir auf. Ich will nämlich was Innovatives, was Neues schaffen. Ja, also das ist, finde ich, auch ein echter Unterschied, dass AI einfach immer in der Vergangenheit lebt, letztendlich fast.
Ja.
Zumindest da Informationen herbezieht.
Das ist ein sehr guter Punkt, Philipp. Und da merkt man, also ich merke, ich kann alleine nicht dahin denken, das kannst du, weil du viel mehr dich damit beschäftigt hast. Aber ich lerne von dir, wenn du so etwas, das ist so ein Punkt, das macht so eine Art Pink in mein System. Ah ja, guck mal. Und ich finde das sehr gut. Zeitperspektive, nur Vergangenheit. Ich bringe ja immer das Hier und Jetzt und das Neue durch mich, wir durch Menschen.
Ja, genau.
Das ist immer unsere Rolle, unsere Aufgabe. Und wir bringen diese Liebe als Haltung, die höchste Intelligenz, die wir zur Verfügung haben, mit unserem zentralen Nervensystem. das ist unser höchstes Gut und das ist unsere Chance für einen guten Umgang mit künstlicher Intelligenz. Und wir haben die Aufgabe als Menschen, nicht nur ich, meine kleine Welt, ich mit einer anderen, ne, mit dir oder mit einer anderen, mit unserer Familie ist immer noch eine kleine Welt, dann ein bisschen raus in unser Arbeitsplatz und Teams und vielleicht Sportclubs, also diese Gruppen Menschen, größere Gruppen, vielleicht Community, vielleicht ein bisschen politisch oder so. Also es braucht diese Insemination von mir in dieses Wir. Wir reden darüber, das hilft schon sehr. Und in die Gruppe hinein, wir müssen drüber reden. Wir müssen miteinander drüber reden. Wir müssen dieses Bewusstsein unterstützen für all das, was wir heute hier besprochen haben. Und das wird bestimmt nicht alles sein. Also es ist bestimmt nur ein Bruchteil von was
alles. Nee, und da bin ich bei dir. Und wenn ich wirklich einen Appell stellen darf an alle Menschen, die zuhören, ich finde, ignoriert dieses Thema nicht. Künstliche Intelligenz wird uns komplett übernehmen. Ich glaube, das wird nicht mehr wegzudenken sein in 10 Jahren.
Du glaubst, dass es so lange dauert?
Ich mache jetzt einfach diesen Zeithorizont auf. Ne? Ja, ja. Das heißt, entweder man entzieht sich dem komplett, so wie Social Media, ich habe kein WLAN, ich habe keine Kreditkarte, ich will nicht Teil dieses Systems sein. Oder man wird mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Die zwei Möglichkeiten hat man. Und was es für Auswirkungen für einen persönlich haben kann, welche Vorteile es auch haben kann. Ich meine, man hat es gehört, meine Begeisterung. Ich finde, es kann sehr viel auch bringen für einen persönlich. Und über dieses Thema Jobs, sind Jobs sicher oder nicht und wird künstliche Intelligenz unsere Jobs übernehmen, da haben wir nicht mehr angefangen zu sprechen. Das wäre nochmal ein eigenes Thema. Aber ich finde, das ist der einzige Appell, den ich habe, ignoriert dieses Thema nicht so im Sinne von, ach, damit hatte ich jetzt nichts zu tun, ach, ist mir auch egal. Social Media habe ich auch nichts mit zu tun.
Es interessiert mich nicht.
Ich glaube, das wäre ein bisschen fahrlässig, weil in 10 Jahren wird die Welt einen an irgendwie auch abhängen, glaube ich dann.
Mhm. Ja. Na gut, das ist wie das Thema mit Computer damals oder also Laptops, iPads, das Ganze.
Ja, aber der Punkt ist, genau, das, da hast du vollkommen recht, Pam. Aber stell dir vor, wir hätten innerhalb von einem halben Jahr oder von vielleicht sagen wir mal 2 Jahren alle Telefone, die damals noch mit Kabel zu Hause waren, Festnetztelefon, umgeändert in mobil und jeder hat jetzt ein iPhone in der Hand. Ihr habt eure normalen Telefone nicht mehr, jetzt habt ihr alle ein iPhone. Alle 7 Milliarden Menschen. So, also der Shift ist schneller, der ist radikaler, der ist brutaler und deswegen finde ich, das wird nicht schleichend passieren. Das wird auch nicht so sein wie E-Autos, die in 30 Jahren vielleicht mal irgendwann existieren werden, so
alleine
weit,
fahren,
ohne. Weit verbreitet.
Das
wird echt schnell gehen.
Ja. Ich kann erinnern, als eine Freundin mir erzählte, sie geht morgen früh, ich weiß nicht, um 6 Uhr morgens oder sowas, um Schlange zu stehen, um den neuesten iPhone zu kaufen. Hier in einem Laden in Hamburg. Das kann ich noch erinnern. Und ich habe gedacht, ist sie verrückt?
Okay.
Also das würde ich im Leben nicht machen. Würde ich auch heute nicht machen. Würde ich auch heute nicht machen.
Ja, ja.
Aber sie war so begeistert und wollte und es gab natürlich damals limitierte Auflage, nur so viele und sie wollte genau die ersten und bla bla bla. Und sie war in meinem Alter, also sie war nicht jünger als ich.
Ach ja.
Und das hat mich damals fasziniert. Also sowas gibt es, das nenne ich Begeisterung.
Okay, Pam, wir haben jetzt echt lange geredet.
Ja.
Ich würde sagen, wir machen es damit einfach, lassen es gut sein. Wir haben viel aufgenommen und wir machen auch jetzt einfach keine Werbung mehr. Ihr kennt uns Enneagram Germany. Geht auf unsere Webseite, da findet ihr alles, was ihr braucht. Ja. Und ich freue mich aufs nächste Gespräch, Pam.
Ja, ich auch. Es hat richtig Spaß gemacht, Philipp. Ich merke, ich bin ganz energetisiert und mit ein Gefühl von viel Neues aufgenommen. Dankeschön.
Ja,
danke für diesen Impuls.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Schönen Tag.